Nachdem wir jetzt Gebetsgemeinschaft gehalten haben, möchte ich gerade bei dem Gebet eigentlich weitermachen. Und mit diesem Gebet als Überthema dahin führe, da wo ich hin will heute Abend. Und beten ist ja nichts anderes als Rede mit Gott. Und da können wir unsere Dankbarkeit, unsere Freude und alles ausdrücken so, wie wir es wollen und können. Und vor allem auch ihm Lob und Ehre geben. Und es ist aber nur möglich eigentlich durch Jesus Christus. Er ist unser Mittler zum Vater, zum Gott. Früher gab es die Stiftshütte und dann hat das Volk Israel, konnte dort eigentlich dem Gott, ihrem Gott begegnen. Gab es diesen einen Platz. Und jetzt ist er in unsere Herzen. Wir haben überall und jederzeit mit ihm Gemeinschaft. Wir können mit ihm beten, wir können mit ihm reden. Er hat alles neu gemacht. Und in der Bibel wird auch oft davon gesprochen, wenn es um Beten geht, dass es um Anbetung geht. Denn genau darum geht's. Es geht nicht um uns. Natürlich haben wir viele Bitten oder Fragen und vieles, was uns bewegt. Aber es geht immer allein um seine Ehre. Er hat uns auch dazu gemacht, allein zum Lob und Preis seiner Herrlichkeit. Für den allmächtigen und herrlichen Schöpfer. Und jedes Gebet, das wir sprechen, das wird auch gehört. Der Vater im Himmel hört unser Gebet. Er erhört vielleicht nicht jedes Gebet. Aber er hört. Und er hört vielleicht deswegen nicht, oder vielleicht nicht deswegen, sondern er hört deswegen nicht immer, weil er genau weiß, was gut für uns ist. Wir beten oder bitten vielleicht für uns oder für jemand anderes, dass ja dieses und jenes geschieht, weil wir meinen, es ist gut und wir brauchen es oder wir wollen es. Aber er weiß wirklich, was gut ist. Ja. In Matthäus 6, in der Bergpredigt, die ich ja auch die letzten paar Mal so ein bisschen angesprochen habe und durchgeschaut habe oder mit euch angeschaut habe, da redet Jesus ja auch mal vom Beten, vom richtigen Beten. Ja. Und da lesen wir in Kapitel 6, 5 bis 8. Und wann immer du betest, sollst du nicht gleich wie die Heuchler sein. Sie haben es gern, in den Synagogen und an den Straßenecken zu stehen und zu beten, auf dass sie vor den Menschen sichtbar sind. Wahrlich, ich sage euch, sie haben bereits ihren ganzen Lohn. Aber du, wenn immer du betest, geh in deine Kammer, schließe die Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen zusieht, wird dir im Sichtbaren vergelten. Er sagt also, geh in dein Kämmerlein und bete dort für dich, zu deinem Herrn. Und er verurteilt ja hier vor allem die Heuchler, weil die es für sich machen, um vor den anderen gut dazustehen, ja, und reden vielleicht viel, damit auch ja das Gebet erhört wird. Sie suchten eigentlich ihre Ehre und nicht die von ihrem Gott. Aber Jesus schenkt uns hier in diesen Versen zwei Verheißungen, indem er sagt, dass wir beten sollen, Gott, der im Verborgenen zusieht und im Sichtbaren vergelten wird. Vergelten heißt jetzt hier nicht in der Hinsicht mit Bestrafung, das würde ja keinen Sinn machen, sondern hier ist dieses Vergelten eher zu übersetzen mit belohnen oder ausgleichen. Und es ist doch beruhigend zu wissen, dass wenn wir unser Gebet vor Gott tragen, selbst wenn es nicht jeder hört, wird er es uns vergelten. Er wird uns belohnen. Er wird es richtig machen. Und auch die vielen Worte, die die Heuchler gesprochen haben, verurteilt er. Das hilft nicht, um dass das Gebet einfach erhört wird. Und dann sagt er, Die zweite Verheißung in dem Abschnitt, dass unser Vater weiß, was wir benötigen, bevor wir es bitten. Deswegen kommt ja auch oft diese Frage, warum soll ich bitten, wenn der Vater schon weiß, was ich bitte oder was ich brauche. Aber es hat viel damit zu tun, dass man zusammenkommt, dass man eine Beziehung hat, dass man weiß, wie der andere denkt und versteht, und Gott kann auch da zu uns reden. Und so ist es doch schön zu wissen, dass er weiß, was wir brauchen, bevor wir eigentlich dafür bitten. Und so sind diese zwei Punkte, an denen wir uns immer wieder eigentlich halten können, wenn wir beten, dass wir an diesen zwei Verheißungen festhalten können. Dass uns vergelten wird, auch wenn man einfach alleine betet. Und dass er eigentlich schon weiß, was wir eigentlich benötigen. Mir geht es aber nicht heute um das Beten von uns. Dass wir vielleicht öfters oder ausdauernder oder intensiver beten sollen. Und das geht es mir heute nicht. Da kann jeder, glaube ich, in sein Herz schauen. Und es gibt Leute, die sind wirklich gute Beter. Ja, und manche andere sind es vielleicht nicht, aber haben eine andere Gabe, die sie eigentlich können. Mir geht es heute eigentlich um Gebete, die Jesus gebetet hat. Wir lesen in den Evangelien öfters, dass er zum Vater gebetet hat. Er ist allein an einem stillen Ort, eigentlich genauso wie er es zu seinen Jüngern auch gesagt hat, ja, geht in eine stille Kämmerlein und dort hat er gebetet und ist meistens auf einen Berg gegangen. Vermutlich hat er noch öfters gebetet als das, was wir oft immer in den Evangelien lesen. Aber er ging immer eigentlich allein zum Beten. Was aber nicht heißt, dass wir keine Gebetsgemeinschaft halten sollen. Das haben wir auch gerade gemacht. Und da hört man ja, was den anderen bewegt. Für wen der andere bittet oder was er auch selber braucht an Gebet. Ja? Und da können wir mit einstimmen. Aber in der Apostelgeschichte finden wir immer wieder die Aussagen, dass sie einmütig im Gebet und Flehen beisammen waren. Oder dass sie beständig in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet blieben. Zu unserem Gott und zu unserem Herrn zu beten ist ja was ganz Zentrales. Das ist eigentlich diese Verbindung, die wir dort haben können. Und bei ihm können wir auch alles ablegen, vor seinen Thron legen. Und ich denke, das tat Jesus auch. Aber was Jesus zu seinem Vater immer gebetet hat, das kriegen wir eigentlich nicht wirklich mit. Es gibt nur zwei Stellen und das eine Gebet, das findet in Gethsemane statt. Dort kriegen wir mit, was Jesus beschäftigt, was ihn umtreibt. Und dort können wir auch sehen, wie er Mensch war. Er hatte Furcht. Angst will ich nicht sagen. Es hat Huber mal sehr gut ausgedrückt und aufgezeigt, dass Angst oft daherkommt, wenn man nicht weiß, was danach ist, was kommt. Ja. Jesus wusste aber ganz genau, was auf ihn zukommt. Er wusste es ganz genau. Und dennoch hatte er Furcht und kommt, eigentlich dieses Menschsein kommt dort in Gethsemane, finde ich, eigentlich rüber. Er wusste, dass er Schmerzen erleiden muss, dass er ans Kreuz geht, an all den Hohn und den Spott, wo sie noch am Kreuz gesagt haben, komm doch runter und zeige uns, dass du der Sohn Gottes bist. Aber ihm war so wichtig, genau dort oben zu bleiben und diesen Spott und diesen Hohn eigentlich zu ertragen. Aber ich glaube, viel mehr hatte er Furcht vor dem Zorn Gottes. Und das hat er genau auch so gebetet in Matthäus, in Markus und in Lukas, dass dieser Kelch, der der Zorn Gottes darstellt, dass er den nicht trinken will. Nimm diesen Kelch von mir, betet er einmal im Lukas. Und was eigentlich völlig menschlich und verständlich ist, wenn wir jetzt so im Nachhinein sehen, was Jesus eigentlich durchgemacht hat in dieser Zeit. Und er hat es eigentlich schon gewusst. Und da kommt auch einfach dieses Menschsein rüber, diese Schwachheit, diese diese Versuchung, einfach sich davon zu lösen, sich von Gott zu lösen. Aber er wird gestärkt von einem Engel. Ein Wesen, das er eigentlich selber gemacht hat, stärkt ihn, um dann doch diesen Weg zu gehen und nimmt diese Furcht von ihm. Und in Markus und in Matthäus, da lesen wir das Ganze sogar dreimal, dass er im Garten alleine betet. Er nimmt zwar die Jünger mit, aber er sagt dazu ihnen, bleibt hier und wacht und betet mit mir. Und dann betete er genauso, nimm diesen Kelch von mir. Und ein zweites Mal genauso. Dieselben Worte. Nimm diesen Kelch von mir. Aber wenn es dein Wille ist, dann stelle ich mich drunter. Und jedes Mal, wenn Jesus aufgehört hat zu beten, kam er zu seinen Jüngern. Und was haben die Jünger gemacht? Geschlafen. Für ihn war es eigentlich die schwerste Zeit auf dieser Erde. Und in Hebräer 5 kommt genau dieses rüber. Hebräer 5, Vers 7, der in seinen Tagen seines Fleisches beides, flehen und bitten, mit starken und lauten Rufen und Tränen dem darbrachte. Das ist genau Gethsemane. Er ruft zu seinem Vater. Er ruft, Herr, hilf mir, nimm diesen Kelch von mir. Aber immer wieder auch, aber wenn das dein Wille ist, dann stelle ich mich drunter. Dein Wille geschehe. Und unter Tränen fleht und bittet Jesus. Und seine Jünger sind eingeschlafen. Und Jesus hatte noch gesagt, hier betet mit mir. Er hat aber nicht gesagt, also wir lesen es auf jeden Fall nicht, dass er hier sagt zu ihnen, hier betet für mich, weil es ist eine schwere Stunde für mich. Und ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, wie ich das pack. Sondern er sagt, betet für euch. Betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Und jedes Mal, wenn er zurückkommt, schlafen sie. Steht genau, ihr schlaft vollends und ruht euch aus. Es ist die Frage, wie man das liest. In der Schlachter kommt es, ist glaube ich noch Fragezeichen dran. Ja. Und da kommt es wirklich als Vorwurf rüber. Hier, wie könnt ihr schlafen? Horst, schlaf nicht. Nee, ist ja okay, alles gut. Schlaft nicht, ja. Wie könnt ihr schlafen? Jetzt in dieser Stunde, die vor mir liegt. Und ich sage euch, ihr sollt beten. Wie kann das sein? Wie könnt ihr es wagen, eigentlich hier zu schlafen und nicht mit mir zu wachen? Aber in der Janssen-Übersetzung, auch in der Elberfelder, ist kein Fragezeichen. Und der Janssen und der Thomas Jettel haben da unten noch einen Zusatz, dass es auch als Imperativ, also dass man sagen kann, hier, dass Jesus ihnen das zuruft. Schlaft und ruft, ruht euch aus. Es ist okay, dass ihr schlaft. Ruht euch aus. Und warum kann er das sagen? Weil er gesiegt hat. Wir müssen nicht kämpfen. Er hat gekämpft und hat gesiegt. Dort am Kreuz. Und darum ist er in die Welt gekommen, um zu sterben und wieder aufzustehen und hat somit den Tod besiegt. Wir müssen nicht kämpfen, welche frohe Botschaft doch da drin steckt. Ein zweites Gebet finde mir in Johannes 17. Im Johannesevangelium, da kommt dieser Kampf und dieses Gebet, das er in Gethsemane hat, kommt eigentlich gar nicht drin vor. In diesem Evangelium, da kommt vielmehr die Herrlichkeit und die Göttlichkeit Jesu rüber. Und in diesem Gebet ist nichts von Kampf. Er ist ruhig. Und dieses Gebet ist auch niedergeschrieben, natürlich für ihn, zum Lobpreis seiner Herrlichkeit, aber auch für uns zur Stärkung und zur Beruhigung. Und ich habe das ja schon mal erwähnt, ich lese das so gern und so oft und ich wollte auch immer wieder darüber predigen und jetzt wollte ich das einfach auch mit euch durchgehen. Schaffen heute nicht alles, ja. Aber ich will mit euch da einsteigen, was man eigentlich hier alles entdecken kann. Und es ist ein Gespräch wie im Allerheiligsten im Prinzip, ja. Der hohe Priester steht vor Gott. Man sagt ja oft auch das hohe priesterliche Gebet, ja. Und genau dort steht Jesus für uns ein. In aller Ruhe betet er, kein Kampf, keine Furcht. Und er bittet den Vater für die Seinen. Obwohl er weiß, dass der Vater sie nicht zurücklässt, bittet er für sie. Wie ein Hohepriester. Und er ist bereit, den Willen des Vaters zu tun. Den Ratschluss Gottes, wie tief und unerforschlich ist er doch. Aber ein Einblick in diesen Ratschluss, finde ich, kann man genau hier in diesem Gebet entdecken. Und wir sehen auch, wie die Schrift sich erfüllt, eben einfach wie Jesus dieser hohe Priester wird und für sein Volk einsteht. Nicht nur in dieser einen Stunde oder in diesem Gebet, sondern damals und jetzt und in alle Ewigkeit. Und so heißt es dann auch in Hebräer 7, da wird Jesus ganz oft und stark ja genau so dargestellt. Und da heißt es in Kapitel 7, 23, und sie sind viele, die Priester geworden sind, wegen des Todes, der sie am Bleiben hindert. Aber er hat wegen seines Bleibens in Ewigkeit das Priestertum als ein unverletzbares und unübertragbares. Weil Jesus einfach ewig lebt, nicht so wie alle anderen vorigen hohen Priester, ja, die immer wieder gestorben sind und neue sind gekommen. Wir haben einen hohen Priester, und der ist Jesus. Und deshalb vermag er auch bis aufs ganze Vollkommene zu retten, die durch ihn zu Gott hinzutreten. Er lebt die ganze Zeit, um sich für sie zu verwenden, indem ein solcher hohe Priester ziemte uns. Reich und heilig, frei vom Bösen, unbefleckt von den Sünden, geschieden und höher geworden als die Himmel. Der ist nicht täglich nötig hat, wie die hohen Priester, zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen, sodann für die des Volkes. Denn dieses tat er ein für allemal. Er brachte sich auch selbst als Opfer dar, denn das Gesetz bestellt Menschen zu hohen Priestern, die Schwachheit haben. Aber das Wort der Eidesleistung, das erst nach dem Gesetz kommt, einen Sohn, der auf ewig vollendet ist. Und genau ist Jesus dieser hohe Priester, der sich selbst als Opfer gegeben hat und nicht immer wieder Opfer bringen muss, wie es die damaligen hohen Priester hatten, weil die so sündig waren wie wir. Aber Jesus war ohne Sünde. Und so ist sein Leib das Opfer, das er ein für alle Mal gegeben hat. Und so ist er mit unseren Schwachheiten völlig vertraut, da er selbst versucht wurde. Aber er hatte keine Sünde. Er lebt ewig, um sich für uns zu verwenden. Er ist der Diener des Heiligtums, der große Priester über das Haus Gottes. Und so betet Jesus als hohe Priester zum Vater. Und ich finde, in diesem Gebet, das sind so viele Wahrheiten und Details, die ich einfach nur schön finde, die man vielleicht schnell überliest, aber wenn man weiter darüber nachdenkt und nachforscht, kann man eigentlich so viel entdecken. Und deswegen möchte ich auch auf jeden Fall einmal dieses Kapitel 17 euch vorlesen, oder ihr liest mit, ich lese hier auf jeden Fall aus der Janssen Übersetzung, damit wir das einmal auf jeden Fall mal gehört haben. und erhob seine Augen auf zum Himmel und sagte, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich auch verherrliche, so wie du ihm Vollmacht gabst über alles Fleisch, damit er ihnen ewiges Leben gebe, allem, was du ihm gegeben hast. Und das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich verherrlichte dich auf der Erde. Das Werk, das du mir gegeben hast, das ich tun sollte, führte ich ans Ziel. Und nun verherrliche mich du, Vater, bei dir selbst, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich offenbarte deinen Namen den Menschen, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie, und mir hast du sie gegeben, und dein Wort haben sie bewahrt. Nun sind sie zur Erkenntnis gekommen, dass alles, was immer du mir gegeben hast, von dir her ist, weil ich die Worte, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben habe. Und sie empfingen sie und kamen wahrhaftig zur Erkenntnis, dass ich von dir ausging, und sie glaubten, dass du mich sandtest. Ich ersuche dich für sie. Nicht für die Welt ersuche ich dich, sondern für die, die du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Und das meine ist alles dein. Und das deine ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht worden. Und ich bin nicht mehr in der Welt. Und diese sind in der Welt. Und ich komme hin zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, so wie wir eins sind. Als ich bei ihnen war in der Welt, bewahrte ich sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, beschützte ich. Und keiner von ihnen kam um, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Aber nun komme ich zu dir, und dieses rede ich in der Welt, damit sie meine Freude in ihnen haben, eine völlig gewordene. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hasste sie, weil sie nicht von der Welt sind, so wie ich nicht von der Welt bin. Meine Bitte ist nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrest vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, so wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit, denn dein Wort ist Wahrheit. So wie du mich in die Welt sandtest, sandte auch ich sie in die Welt. Und für sie heilige ich mich selbst, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Aber nicht nur für diese allein ersuche ich dich, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich, glauben werden. Mit dem Ziel, dass sie alle eins seien, so wie du, Vater, in mir und ich in dir, damit auch sie uns in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich sandtest. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, damit sie eins seien, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gebracht werden und damit die Welt erkenne, dass du mich sandtest und dass du sie liebtest, so wie du mich liebtest. Vater, die du mir gegeben hast, Ich will, dass auch sie bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gabst, weil du mich liebtest vor Gründung der Welt. Gerechter Vater, und die Welt kannte dich nicht, aber ich kannte dich, und diese kamen zur Kenntnis, dass du mich sandtest. Und ich tat ihnen deinen Namen kund und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebtest, in ihnen sei und ich in ihnen. Dieses Gebet ist auch eine Wende in dem ganzen Evangelium. Davor oder mit diesem Gebet hört eigentlich diese Wunder, die er tat, hören auf. Und dann kommt einfach dieser hohe priesterliche Dienst. Und so sagt er ja auch schon in Vers 4, das Werk, das du mir gegeben hast, das ich tun soll, führt dich ans Ziel. Und ich denke, dass er hier von den Jüngern spricht, die er so weit gebracht hat, wie es jetzt ist und keiner verloren ging. Aber ich denke auch genauso, dass er vom Kreuz spricht. Denn dort hat er das wirkliche Ziel eigentlich erreicht, ja. Und das kann er einfach in dieser Allwissenheit, in diesem Ratschluss und in all dem Göttlichen und in dem Wissen, kann er das schon sagen, es ist vollbracht. Ich habe es ans Ziel gebracht, obwohl es noch gar nicht passiert ist. Mag da kommen, was da will, der Ratschluss Gottes, der wird geschehen. Auch selbst, wenn noch nicht geschehen ist. Und so dürfen wir immer wieder von Gottes Wort ausgehen. Das, was er sagt, es ist wahr und es wird geschehen. Aber wenn wir uns manchmal das nicht vorstellen können, wie es sein wird, ob es sein wird oder wann es sein wird, wenn er es sagt, dann ist es die Wahrheit. Ich denke, dass ein Gebet keine spezielle Reihenfolge braucht. Ein Gebet kann einfach eine Bitte sein. Mir persönlich ist trotzdem immer wieder wichtig, einfach diesen Lob und diese Anbetung und der Dank an den Vater oder an Jesus eigentlich rüberzubringen. Und der Dank und die Bitte können sich abwechseln, ganz so wie es einfach im Herzen von einem jeden drin ist. Und manchmal wissen wir vielleicht auch nicht, wie wir beten sollen. In all unserer Schwachheit, aber in Römer sagt er ja auch, aber der Geist selbst tritt für uns ein und Gott weiß, was das Sinnen des Geistes ist. Also jetzt frei übersetzt. Egal wie, welche Worte wir verwenden, manche sind ganz gut im Reden, ich bin's eigentlich nicht, finde ich. Und dennoch kommt es im Gebet zum Vater richtig rüber. Egal ob wir uns jetzt richtig ausdrücken oder nicht. Man könnte dieses Gebet genauso gliedern. In für wen er betet oder den Dank und die Bitte. Aber viel mehr findet man eigentlich in diesem Gebet Wahrheiten. Wahrheiten, Fakten, die Jesus eigentlich anspricht, wie sie sind oder wie sie sein sollten, ja, in all der Allmacht und dem Ratschluss, der einfach definitiv ausgeführt wird, kann man hier so viel eigentlich entdecken. Und sie sind unveränderbar. Dinge, die absolut sind, weil Jesus sie einfach auch so sagt, wie sie sind. Oder halt einfach schon passiert sind. Wie eben in Vers 4, dass er das Werk vollendet hat. Ja, dass es zum Ziel gebracht hat. Obwohl das Kreuz noch gar nicht rum war. Und in Vers 3, da sagt er auch das ewige Leben. Es ist darin, dass sie sehen, oder wie heißt es, Vers 3, das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren, wahrhaftigen Gott, erkennen und den du sandtest, Jesus Christus. Sehr wenig Bitte in diesem Gebet eigentlich. Und sehr, sehr viel einfach, was faktisch, die Wahrheit. Und ich könnte, und so war es eigentlich zuerst mein Anliegen, Vers für Vers mit euch durchgehen, aber ich habe gedacht, dass eigentlich diese Themen, die dieses Gebet beinhalten, dass wir das themenweise einfach durchgehen. Und um das einfach groß zu machen, weil Dinge sich immer wieder wiederholen und immer wieder verdeutlicht werden. Und mit einem Thema möchte ich einsteigen. Und es ist ein Grundsatzthema. Auf dem eigentlich unser ganzer Glaube und alles beruht. Ja? Und es ist die Einheit, die Verbundenheit. Schon in den ganzen vorigen Kapiteln im Johannesevangelium versucht er immer wieder aufzuzeigen und zu erklären, dass er von Gott kommt. Dass er auch Gott ist. Und so sagt er zum Beispiel in Johannes 15, 23, wer mich hasst, hasst auch meinen Vater. Das heißt, sie sind unzertrennbar. Wer Jesus hasst, kann den Vater nicht lieben. Es funktioniert nicht. Sie sind unzertrennbar. Und in Kapitel 14, 9 bis 11 sagt Jesus zu ihnen: Für so lange Zeit bin ich bei euch. Und du hast mich nicht gekannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater, der in mir wohnt, er tut die Werke. Glaubt mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist, bin aber nicht, glaubt mir wegen der Werke selbst. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und so ist auch Jesus der einzigste Weg zum Vater. Und wir kommen an Jesus nicht vorbei. In Kapitel 12, 44, Jesus rief laut und sagte: Wer an mich glaubt, glaubt an mich, glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich schickte. Und wer mich schaut, schaut, der mich schickte. Wenn wir Jesus anschauen, dann sehen wir Gott. Und Jesus wurde geschickt von Gott. Er ist sein Sohn, an dem er wohlgefallen hat. Und es war immer das Anliegen, ganz intensiv im Johannesevangelium, dass er aufzeigt, dass er vom Vater ist und dass sie eins sind. Und das finden wir noch öfters. Und er sagt aber auch, dass es nicht seine Worte sind und auch nicht seine Wunder. Das alles tut der Vater. Und so glaubt doch, dass der Vater in mir ist und ich in ihm, denn wir sind eins. Und ich finde, eines der Bibelverse, die das am meisten ausdrücken, den finden wir in Kolosser 2, Vers 9, weil in ihm, also in Jesus, in leiblicher Gestalt die ganze Fülle der Gottheit wohnt. Und ich finde, mehr kann man es nicht verdeutlichen. Die ganze Fülle der Gottheit wohnt in Jesus. Gott kam in die Welt, aber ich sage es jetzt mal ganz menschlich, er brauchte einfach einen Leib, um in diese materielle Welt zu kommen. Gott ist Geist, Gott ist Liebe. Und er hat einen Leib gebraucht und das ist Jesus. Um sich zu zeigen, wie er ist. Aber Jesus war ohne Sünde, weil er durch den Geist geboren wurde. Und somit waren der Vater und Jesus miteinander verbunden. Und mit dieser Wahrheit kommen viele Menschen heute nicht klar. Und auch die Juden nicht. Es war damals für sie die größte Gotteslästerung überhaupt, ja, und wollten ihn steinigen. Und diese Verbundenheit, finde ich, wird auch so intensiv hier immer wieder deutlich im Kapitel 17 in diesem Gebet. Immer wieder spricht er von ich und du, also der Sohn und der Vater. Und er spricht von dein und mein. Und so sind sie eine Einheit, aber doch voneinander gelöst. Deswegen beginnt Jesus ja auch sein Gebet, indem er seine Augen aufhob zum Himmel. Zum Himmel, dort, wo Gott wohnt. Nicht der Himmel, der über uns ist, wo wir die Wolken sehen und die Vögel fliegen und das tiefe Blau, in dem wir uns vielleicht verlieren. Es ist der Himmel, wo der Vater wohnt. Und von dort kam er auch. Wie er sagt, auch in Vers 1, in Vers 5, Entschuldigung. Und nun verherrliche mich, du Vater, bei dir selbst, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Jesus war beim Vater in der Herrlichkeit, in seiner Herrlichkeit, und die hat er verlassen. Er kam in diese Welt. Und das finde ich immer so schön, auch im Johannes 1, dieser Prolog, wo er einfach aufzeigt, dieses Wort wurde Fleisch und dieses Licht, er kam in sein Eigentum. Ja. Von dort ist er herabgestiegen. Und so beginnt Jesus sein Gebet. Er hebt die Augen auf zum Himmel. Und genau in diesem Himmel ist auch unser Bürgerrecht. In diesem unvergänglichen Erbe, das wir empfangen werden. Und wenn Jesus sagt, dass er und der Vater eins sind, bedeutet es aber nicht, dass sie eine und dieselbe Person sind. Sie sind eins in ihrem Willen und eins in ihrem Wesen. Und da Jesus und der Vater eins sind, gibt es auch kein Dein und Mein, wie es oft in der Ehe eigentlich auch sein sollte, ja. Sie sind ein Fleisch geworden. Und es ist auch nicht sichtbar, wir sind nicht Mann und Frau ein Fleisch, sondern es ist was Geistliches, das wir verstehen müssen. Und so ist es dort auch. Und so sagt er in Vers 10, und das Meine ist alles Dein, und das Deine ist Mein. Es gibt hier nichts, was Jesus gehört und was dem Vater gehört. Sie sind mit dieser Einheit so verbunden, dass ihnen auch alles gehört. Und im Speziellen spricht er hier von den Jüngern. Ab Vers 9 heißt es, ich ersuche dich für sie, also für die Jünger. Nicht für die Welt ersuche ich dich, sondern für die, die du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Und so wie der Vater und der Sohn eins sind, was Jesus immer wieder in den vorigen Kapiteln aufzeigen wollte und ich jetzt auch kurz hier in diesem Gebet aufzeigen wollte, dass die eins sind, so sind sie auch eins mit den Jüngern. Er hat sie zu eins gemacht. Aber es gibt noch eine Steigerung und die finden wir dann eigentlich ab Vers 20. Es ist nicht nur dieses der Vater und der Sohn, der Vater und die Jünger oder Jesus und die Jünger, sondern er geht noch weiter über diese Verbundenheit hinaus und sagt dann ab Vers 20, aber nicht für diese allein, also nicht nur für die Jünger, erbitte ich dich, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Und damit schließt er alle mit ein. Und nicht nur in diesem Vers und dann spricht er wieder von den Jüngern, sondern ab da zeigt er genauso diese Verbundenheit und diese Verheißung und all diese Zusagen und den Segen, den wir in Christus haben, zeigt er da auf. Für jeden, der in Christus ist, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, geschickt vom Vater, von der Herrlichkeit herabkam in diese Welt. Und das müssen wir auch immer wieder bei den anderen Themen immer wieder betrachte, dass er nicht nur von den Jüngern spricht, sondern auch über alle Gläubige spricht. Gott macht keinen Unterschied zwischen seinen Kindern. Alle sind vor Gott gleich. Und er hat alle gleich lieb. Und diese Verbundenheit und diese Einheit, die Jesus mit dem Vater und auch mit allen anderen hat, die an ihn glauben, wird dann in den Versen 21 und 22 deutlich, mit dem Ziel, dass alle eins seien, so wie du, Vater, in mir und ich in dir, damit auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich sandtest. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, damit sie eins seien, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gebracht werden, damit die Welt erkenne, dass du mich sandtest und dass du sie liebtest, so wie du mich liebtest. Gott liebt uns so sehr wie sein Sohn. Man liest immer ganz oft, dass er Wohlgefallen hat an seinem Sohn, ja. Und zeigt einfach diese Herrlichkeit, die Jesus hat. Und an dem haben wir Anteil dran. Und ich sage das jetzt so, weil das wahr ist. Es ist ein Gebet, wo Jesus den Vater bittet, dass es so sein soll. Aber genauso ist es auch, weil das der Ratschluss Gottes ist. Und ich denke, dass der Vater dieses Gebet auch einfach nicht ausschlagen kann. Und ich glaube, das darf man auch immer wieder bei den folgenden Themen einfach auch betrachten, dass das der Wille Gottes ist. Und Jesus hat diese Einheit geschaffen und er ist ans Ziel gekommen, so wie er in Vers 4 sagt. Und diese Verbundenheit, die ist durch den Geist Gottes möglich. Und er gibt den Geist den Menschen, die von Neuem geboren wurde. So wie es auch in Johannes dann 3 heißt, ja. In dem Gespräch mit Nikodemus. Von Neuem geboren, von oben geboren, denn der Geist kommt von oben, von Gott selbst. Und mit diesem Geist sind wir neu gemacht. Wir gehören nicht mehr zu dieser Welt, so wie hier auch immer mal wieder sagt. Die Jünger sind nicht von dieser Welt, so wie ich nicht von dieser Welt bin. Und so sind auch wir nicht von dieser Welt. Wir gehören zu ihm. Wir sind eins. Und sonst könnten wir eigentlich auch gar keine Gemeinschaft haben mit Gott. Aber Gott will genau diese Gemeinschaft. Diese Gemeinschaft wurde durch die Sünde getrennt. Deswegen können wir keine Gemeinschaft haben. Aber wenn wir von Neuem geboren sind, dürfen wir Gemeinschaft mit Gott haben. Und diese Gemeinschaft, die ist gegründet in der Liebe. Gottes Liebe hat uns die Gemeinschaft, hat uns diese Gemeinschaft aufgebaut und diese Gemeinschaft hält er auch durch seine Liebe aufrecht. Und das sagt er ganz klar im letzten Vers 26. Und ich tat ihnen deinen Namen kund und ich werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebtest, in ihnen sei und ich in ihnen. Gott ist Liebe und Gott ist in uns. Und seine Liebe, das ist das Band, das uns zusammenhält, zum Vater, aber auch untereinander. Wie oft lesen wir in den Briefen, die Liebe, haltet die Liebe zueinander fest. Und genauso auch zu Christus. Die Liebe ist das Band. Und wie sehr hat Gott, der Vater, seinen Sohn lieb. Und mit dieser Liebe liebt er auch seine Kinder, die er durch seinen Geist geschaffen hat, und sie zur Einheit gebracht hat. Und Jesus hat im Gebet und im Leib gekämpft für den Vater und für uns. Er ist diesen Weg gegangen aus Liebe zum Vater. Es war der Wille des Vaters, dass er dort ans Kreuz ging. Und so ist er aber auch aus Liebe zu uns ans Kreuz gegangen. Und dort hat er die Sünde besiegt, genau diese Trennung, die wir mit Gott nicht mehr haben konnten. Die Sünde ist die Trennung von Gott und die hat er beiseite gelegt. Und dadurch dürfen wir mit ihm, mit dem Vater und allen anderen Gläubigen zusammen eins sein. Und manchmal kann man das gar nicht begreifen, wie das funktionieren soll. Ja? Manchmal wird auch von dem Leib gesprochen. Jeder ist sein Glied und zusammen sind wir ein Leib. So sind wir alle miteinander verbunden. Und das alles durch Jesus. Und in Jesus, da sehen wir die Liebe Gottes. Und wir sehen auch die Gnade Gottes in Jesus. Und vor allem die Herrlichkeit Gottes können wir alles in Jesus sehen. Aber wir sehen sie nicht nur, sondern wir haben Anteil an all dem. An der Liebe, weil der Vater uns liebt wie seinen Sohn. An der Gnade, weil er auch uns gerettet hat. Und wir haben Anteil an der Herrlichkeit Gottes, weil sie Jesus uns gab. Und somit können wir eins sein mit Gott. Und ich denke, sein Anteil an Gott zu haben, ist noch viel größer und viel weiter. Viel reicher, als dass wir uns eigentlich hier vorstellen können. Aber wir sind wieder heil und wir können vor Gott stehen in vollkommener Herrlichkeit, weil Gott uns nicht uns selbst sieht, nicht unsere Schuld, nicht unsere Schwachheit, sondern er sieht in uns seinen Sohn, der sein Leben gegeben hat. Und er hat uns dazu gemacht durch seinen Geist. Und wenn der Vater uns ansieht, dann sieht er uns, dann sieht er nicht uns, sondern Christus. In all seiner Pracht und seiner Herrlichkeit. Und so heißt es auch in Epheser 1, Vers 4, damit wir seien heilig und tadellos vor seinem Angesicht. Heilig und tadellos. Gott sieht in uns nichts Böses, nichts Falsches. Wir haben Gemeinschaft mit ihm, weil wir in ihm sind und er in uns. Und für mich kommt es in diesem Gebet so intensiv rüber. Diese Verbundenheit, diese Einheit, dass wir zu ihm gehören dürfen, weil wir sein sind. Wir haben Anteil an seinem Reich, das nicht sichtbar ist. Und in diesem Gebet kommt es für mich in aller Fülle Zuversicht und Freude rüber. Und ich hoffe, euch das heute Abend vielleicht einfach auch groß gemacht zu haben in eurem Herzen. Damit wir doch immer wieder diese Herrlichkeit, die in Jesus ist, dass wir die sehen. Und nicht nur sehen, sondern dass wir auch wissen dürfen, dass wir daran Anteil haben dürfen. Und so sind es auch nicht nur die Worte Jesu, sondern es sind die Worte Gottes vom Vater, dass es so ist. Und da kann man doch immer wieder nur staunen, wie Gott denkt und wie er lenkt in all seiner Macht. Und da will ich ihn einfach immer wieder nur loben und preisen. Amen.